Widerhall.
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 Widerhall. Das Echolot für Politik, Wirtschaft, Gesellschaft, Wissenschaft und Kultur im Freien Radio Salzkammergut.
Wir widmen uns dieses Mal Verschwörungstheorien. Dazu hat es im Zeitgeschichte-Museum Ebensee einen Vortrag gegeben. Wir sprechen mit dem Historiker Martin Tschigerl über Geschichtliches, über gegenwärtige Tendenzen und Zusammenhänge mit der aktuellen Impfdiskussion. Und zum Thema Verschwörungstheorien, Wissenschaftsskepsis, Gesellschaftsspaltung und Gesprächskultur habe ich einen Kommentar vorbereitet. Hallo und herzlich willkommen beim Widerhall, sagt Jörg Stöger. Ja, dass das Thema Nummer 1, Impfen, derzeitige Gemüter hochkochen lässt, ist in der aktuellen Situation fast schon eine Untertreibung. Von gesellschaftlicher Spaltung und unüberwindlichen Weltsichten ist da die Rede. Und Verschwörungstheorien haben ihren Anteil daran. Und diesbezüglich hängt das Thema auch mit der aktuellen Impfdiskussion zusammen. Aber das Feld der Verschwörungstheorien ist viel weiter. Es ist ein schon lange und in unterschiedlichen Formen existierendes Phänomen, das sich besonders in Krisen- und Umbruchszeiten häuft. Aber was sind Verschwörungstheorien eigentlich? Woher kommen sie und warum ziehen sie so viele Menschen in ihren Bann? Input dazu hat es bei einem Vortrag des Historikers Martin Tschigerl im Zeitgeschichte-Museum Ebensee gegeben. Ich habe im Anschluss daran mit ihm gesprochen. Martin Tschigerl, Sie haben heute in Ihrem Vortrag von Verschwörungsideologie als Begriff gesprochen. Warum trifft dieser Begriff vielleicht etwas besser für Sie zu als Verschwörungstheorien?
Ja, ob er besser zutrifft, ist schwierig zu beantworten. Er trifft halt auf bestimmte Phänomene besser zu. Nämlich vor allem, wenn es darum geht, wenn man sieht, wie Menschen, wie wirklich die gesamte Lebenswelt von Menschen vom Glauben an Verschwörungstheorien geprägt wird. Also mit wem sie kommunizieren, was für Dinge sie tun, was für Dinge sie kaufen, wie sie sich verhalten, wie sie leben, vor allem auch, wie sie mit Krankheiten umgehen. Das ist dann halt schon sehr stark wie eine Ideologie im Sinne von, dass die gesamte Weltanschauung den Habitus und die lebensweltliche Praxis prägt.
Sie haben Glauben auch angesprochen. Ist das auch ein Grund, warum Menschen dann so schwer auch von anderen Realitäten zu überzeugen sind?
Ja, voll und ganz, ganz richtig. Also ich glaube, das muss man da ähnlich sehen, als wie wenn Sie mit einem Menschen diskutieren, der einen sehr stark christlichen Glauben hat oder sehr stark muslimischen Glauben. Den werden Sie auch sehr schwer mit Argumenten, mit Fakten jetzt überzeugen können, plötzlich Atheist zu werden. Und ähnlich muss man es hier sehen. Also wenn ich wirklich mit jeder Faser meines Körpers daran glaube, dass hinter der Covid-19-Pandemie eine organisierte Verschwörung der New World Order steht, mit dem Ziel, uns alle mit Impfungen zu vergiften, dann kommt man da mit Argumenten, mit Fakten nicht mehr besonders weit. Da ist es wahrscheinlich, wenn notwendig, früher anzusetzen, also bevor diese starke Radikalisierung stattfindet, weil da kämpft man dann wirklich gegen Windmühlen, befürchte ich, ja.
Wir erleben in der Pandemiezeit eine Art Renaissance oder ein besonderes Aufleben der Verschwörungstheorien, der Verschwörungsideologien. Es hat auch in der Vergangenheit immer wieder solche Strömungen gegeben, bezeichnenderweise auch im Zusammenhang mit frühen Impfkampagnen. Welche parallelen Geschichten haben denn Verschwörungstheorien und die Impfgeschichte?
Ja, das ist spannenderweise ist die Geschichte von Impfungen seit dem frühen 19. Jahrhundert ganz stark verknüpft mit Verschwörungstheorien, mit Verschwörungsideologien. Weil es eben um den Glauben daran ging, um dieses Stichwort noch einmal zu verwenden, ob Impfungen jetzt funktionieren, ob Impfungen notwendig sind, ob es etwas Gutes ist, sich impfen zu lassen. Das begann praktisch ab Beginn von Impfungen. Also wir haben Impfungen in ihrer heutigen Form, die erste Bockenimpfung Anfang des 19. Jahrhunderts, Edward Jenner, um 1800 herum in England entwickelt, dann sehr schnell nach Österreich und Deutschland gekommen und sehr schnell praktisch gleichzeitig Gegenbewegungen dazu. Ich habe bei einem Vortrag ja kurz das Beispiel von Andreas Hofer gebracht, ein früher Impfgegner im Gebiet des heutigen Österreichs, wo eben auch schon ganz stark verschwörungstheoretisch argumentiert wurde von Hofer und vor allem auch von Joachim Haspinger, einem Mönch, mit der mit ihm gemeinsam unterwegs war, dass Impfungen eben darauf abzielen, das war die bayerische Pflichtbockenimpfung, die von den Bayern im heutigen Tirol eingeführt wurde, das Tiroler Volk zu vergiften, das Tiroler Volk zu zerstören, von Gott zu entfernen, was uns ja doch sehr stark an aktuelle Verschwörungstheorien erinnern kann, nämlich dieser Glaube an eine finstere Macht, die eben etwas, in diesem Fall Impfungen, dazu benutzt, den Menschen etwas Schlechtes zu wollen. Und da lässt sich wirklich eine durchgehende Entwicklungslinie ziehen, praktisch egal, wohin wir blicken, vom frühen 1900 bis heute, diese Argumente kommen immer wieder. Diese Argumente kommen rund um das Reichsimpfgesetz 1874 im Deutschen Reich, die kommen rund um den Nationalsozialismus von nationalsozialistischen Impfgegnern, ganz stark eben mit dieser verschwörungstheoretischen Komponente, dem Antisemitismus, verknüpft.
Worin sehen Sie denn die Gründe und Motivationen für diese Verschwörungstheorien, Ideologien, die sich im Zusammenhang auch mit dem Impfen entwickelt haben?
Ja, bei Impfung ist das Spannende, das ist ja eine gesundheits- und biopolitische Maßnahme, die uns alle betrifft. Das ist jetzt nicht etwas, das mich nur betrifft, wenn ich krank bin, sondern damit Impfungen funktionieren, müssen praktisch alle mitmachen. Und da muss also Menschen erklärt werden, dass obwohl sie gesund sind, obwohl sie sich selbst vielleicht nicht bedroht fühlen, sie sich trotzdem impfen sollten, / sich impfen müssen. Das erzeugt natürlich Widerstand. Und um diesen Widerstand dann irgendwie zu legitimieren, braucht man vielleicht eine gute Erklärung dafür, warum wollen denn die, dass ich mich überhaupt impfe? Und da kommen dann diese Verschwörungstheorie-Ideen hinzu. Also diese Ablehnung mit, die wollen mich vergiften, die wollen Geld verdienen, die wollen in meinen Körper eingreifen. Und eine Impfung ist ja ein Eingriff in den Körper, es wird ja als medizinischer Eingriff klassifiziert, wo sich dann eben dieser Widerstand daran entzünden kann. Dass eben Menschen, die sich für sich individuell entscheiden, sie fühlen sich keinem Risiko ausgesetzt, was für sich selbst individuell bestimmen wollen. Und das ist so diese klassische Frage von Individualität versus Kollektiv. Also tue ich etwas, das mir selbst vielleicht jetzt nicht zwingend etwas hilft, und wobei in Wahrheit Impfungen mir selbst ja auch helfen, aber selbst wenn ich glaube, ich selbst brauche sie nicht, tue ich es trotzdem, um dem Kollektiv damit einen besseren Schutz, eine bessere Hilfe geben zu können. Das setzt das, glaube ich, an. Und das geht dann eben weiter mit, glaube ich, noch auch stark in Richtung, Impfungen sind ja ein Hauptaspekt der Moderne per se. Also die Moderne, eine der größten Errungenschaften der Moderne ist es ja in medizinischer Hinsicht, dass wir eine ganze Reihe an schrecklichen Infektionskrankheiten durch Impfungen besiegen konnten. Die Bocken, also einer der größten pandemischen Mörder des 18. und 19. Jahrhunderts, sind heute dank Impfungen ausgerottet. Und ganz oft schwingt in dieser radikalen Ablehnung von Impfungen auch eine radikale Ablehnung der Moderne einher. Und mit der Moderne, was damit alles einhergeht. Also dieser Verlust von klassischen Wertesystemen und solchen Dingen. Also da greifen viele Dinge ineinander über, glaube ich.
Der Glaube an Verschwörungstheorien, der hängt ja auch sehr mit zu wenig Information, mit Wissenschaftsskepsis zusammen. Gerade aber im Gesundheitsbereich ziehen sich diese Glaubenslinien durch mehrere Bildungsschichten. Worin sehen Sie denn da die Gründe?
Es gibt den sogenannten Dunning-Krüger-Effekt. Das ist ja, glaube ich, ganz spannend. Das ist der Effekt, dass desto weniger Wissen man tatsächlich zu einem bestimmten Sachverhalt hat, desto schneller glaubt man, man ist ein Experte zu diesem Thema. Also man glaubt dann umso schneller, jetzt habe ich eh alles verstanden. Und das ist, glaube ich, gerade was Bildungsschichten anbelangt, übergreifend das Problem. Also, dass selbst wenn ich jetzt einen hohen formalen Bildungsgrad habe und vielleicht ein Experte auf meinem eigenen Gebiet bin, ich dann gleichzeitig glaube, okay, ich bin jetzt für mein Gebiet ein Experte, ich kann für alle Gebiete so ein Experte sein. Und dann halt glaube ich, es geht mir, das leicht anzueignen. Und dann ist ja eben, wie eh schon davor angesprochen, Impfung eine wirklich eine biopolitische, gesundheitspolitische Maßnahme, die alle betrifft. Deswegen ist es, glaube ich, auch folgerichtig, dass sich die Ablehnung praktisch durch alle Gesellschaftsschichten zieht. Und selbst eben auch Menschen, die es eigentlich besser wissen sollten, zumindest wie Wissenschaft funktioniert, weil sie vielleicht sogar selbst Wissenschaftler sind, selbst die anfällig sein können dafür.
Es gibt ja Mediziner, die nebenbei auch Homöopathie praktizieren.
Genau, es gibt auch Mediziner, die selbst Homöopathie praktizieren, obwohl es bisher in Studien noch nicht gelungen ist, irgendeine Wirksamkeit nachzuweisen. Österreich ist auch eines der ganz wenigen Länder, wo das als Kassenleistung möglich ist zu tun. Also um noch einmal die Klammer zur Wissenschaftsfeindlichkeit vielleicht zu schließen hier. Und das ist, glaube ich, ein grundsätzliches Problem. Also dass da halt die das Wissenschaftsverständnis oft ein bisschen fehlt, die Art und Weise, wie man mit Wissenschaft umgeht, was es bedeutet, dass etwas evidence-based ist, also dass etwas durch Studien bewiesen werden konnte, was ja der Goldstandard der Wissenschaft ist, dass etwas nachvollziehbar ist und da oft halt deutlich wird, dass jetzt Mediziner nicht unbedingt auch zwingend automatisch dann gute WissenschaftlerInnen sein müssen, ja.
Ein großer Bereich ist natürlich hier die Digitalisierung, die durchaus einen Einfluss auf die Genese gerade aktueller Verschwörungstheorien und Verschwörungsideologien hat. Sind die sozialen Medien tatsächlich Antriebsfedern für diese Theorien oder wird das, wie Sie auch schon vor dem Vortrag sozusagen in den Raum gestellt haben, auch nur mehr ersichtlich dadurch?
Ja, also ich kann auf die Frage keine endgültige Antwort geben, weil es eben so schwierig zu beantworten ist. Also als Historiker weiß ich natürlich, es hat schon lange vor sozialen Medien, lange vor der Digitalisierung Verschwörungstheorien gegeben. Sie waren sehr wirkmächtig, denken Sie nur an den Antisemitismus, gerade eine zu archetypische Verschwörungstheorie, die Millionen Menschen das Leben gekostet hat. Aber im digitalen Zeitalter die vereinfachte Medialisierung des eigenen Selbst auf sozialen Medien, dass es eben für alle so einfach ist, selbst Dinge zu veröffentlichen, dass beispielsweise Donald Trump nicht darauf angewiesen war, ob jetzt die großen klassischen Massenmedien ihn aufgegriffen haben, sondern er sich selbst an seine Abermillionen Twitter-Follower richten konnte und jeder von uns selbst so zum kleinen Publizisten werden kann, kann das natürlich mit beeinflussen. Gleichzeitig noch die algorithmusbasierte Natur der sozialen Medien, also dass mir auf sozialen Medien hauptsächlich Inhalte angezeigt werden, von denen ein Programm glaubt, es sind Inhalte, die mir sowieso schon gefallen, die dann dazu führen, dass natürlich meine Information sehr einseitig ist. Also wenn ich jetzt überzeugter Impfgegner bin und mir nur auf Facebook Beiträge von Impfgegnern ansehe, werden mir irgendwann nur mehr Beiträge von Impfgegnern angezeigt und das bestärkt dann mich vielleicht noch in meinem Glauben, weil andere Meinungen gar nicht mehr reinkommen können. Also es ist eben schwer zu beantworten, was halt hier Ursache, was Wirkung ist, was ist Kausalität, was ist Korrelation. Endgültige Antwort kann ich da keine geben.
Das Universum der Verschwörungstheorien und Verschwörungsideologien ist einerseits ein sehr großes. Es gibt auch verschiedene Abstufungen von vernünftiger Kritik, etwa an Corona-Pandemie-Maßnahmen, bis hin zu Theorien, die, wenn man sie das erste Mal hört, völlig einem rätseln lassen, wie Menschen an so etwas glauben können. Die QAnon-Theorie wäre eine davon. Wie erklären Sie sich, dass sich solche abstrusen Denkgebäude tatsächlich bei doch sehr vielen Menschen durchsetzen können?
Ich glaube, es ist ein Radikalisierungsprozess. Also ich glaube, man und das zeigen auch Studien recht gut, man steigt nicht plötzlich bei QAnon ein. Sondern es beginnt halt woanders. Es beginnt halt vielleicht bei einer klassischen Einstieg vor Covid war auf 9/11. Also dass Menschen skeptisch waren rund um die unter Anführungszeichen offizielle Version von 9/11 und so halt reingekippt sind. Und da hat eine immer stärkere Radikalisierung stattgefunden, hat eben durch diese Filterbubble und Echokammer-Effekte. Dass man halt sich dann nur mehr so informiert hat und praktisch dann abgerutscht ist in teilweise ja sehr gut gemachte Täuschungen. Das ist ja auch ein Charakteristika von diesen Verschwörungstheorien, dass die teilweise ja wirklich, wenn man jetzt nicht besonders kritisch nachschaut, gute Erklärungen liefern. Also für Dinge, die man nicht versteht, die sehr komplex sind, plötzlich gibt es eine einfache Erklärung. Und wir Menschen haben ja das Bedürfnis nach einfachen Erklärungen. Damit sind ja auch wir Wissenschaftler immer wieder konfrontiert, dass wir Dinge einfach erklären sollen, auch wenn es vielleicht keine einfache Erklärung gibt. Also wenn man jetzt nicht sagen kann, das ist so oder das ist so, sondern ganz viele Abstufungen dazwischen. Und Verschwörungstheorien liefern hier eben diese klare, einfache Antwort, dass etwas ist entweder schwarz oder weiß, wo wir klassischen Wissenschaftler oft sagen, ja, gibt es ganz viele Schattierungen von Grau, in denen wir uns da eigentlich bewegen. Und über diesen Prozess findet dann, glaube ich, die Radikalisierung statt, bis man dann schlussendlich irgendwann möglicherweise bei ganz radikalen Verschwörungstheorien, wie eben das Beispiel aus meinem Vortrag mit Attila Hildmann landet. Das ist nicht der Einstiegspunkt, sondern das ist dann meist eher der Endpunkt. Einstiegspunkte sind dann so beginnende Verschwörungsnarrative. So, ja, das ist eigentlich eine große Verschwörung zum Geldverdienen der Pharmaindustrie. Da denkt man sich, ja, das klingt ja irgendwie schlüssig oder so, weil die verdienen ja wirklich Geld daran. Und so geht es dann Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt.
Kann man das nur kurz für die Hörerinnen und Hörer vervollständigen, welche Theorien Attila Hildmann hier verfolgt?
Attila Hildmann ist ein Vertreter der klassischen QAnon-Verschwörungstheorie. Also er hat damit begonnen. Also die Vorstellung davon, es gäbe eine geheime New World Order, die NWO, angeführt von Bill Gates, George Soros, den Rockefellern, den Rothschilds, mit dem Ziel, die Corona-Pandemie zu planen, eine Pandemie zu faken, mit dem Ziel, die Menschen alle zu impfen und durch diese Impfung dann schlussendlich rund 90% der Menschheit zu ermorden und die restlichen 500 Millionen zu versklaven. Auch von Donald Trump wurde diese Verschwörungstheorie aufgegriffen. Jetzt nicht in so radikaler Form, aber er selbst hat sich an QAnon-Gläubige gewandt. Mehrere Kongressabgeordnete versuchen bei diesen QAnon-Gläubigen Fuß zu fassen. Das Interessante dabei ist, vor Corona war diese Theorie in Europa praktisch nicht beobachtbar. Die war praktisch nur bei wirklichen radikalsten Verschwörungstheoretikern. Und dadurch ist jetzt, durch Corona ist es so langsam eingesickert. Hildmann hat sich mittlerweile übrigens davon distanziert und noch verrücktere Varianten von Verschwörungstheorien propagiert, eben wegen dem Problem, dass halt alles, das von Q prophezeit worden ist, nicht eingetreten ist. Also Trump hat die Menschheit nicht erlöst. Trump hat nicht Hillary Clinton eingesperrt und die anderen Demokraten eingesperrt, sondern es ist eben gar nichts passiert. Und das muss dann irgendwie wieder in diese Theorie eingebaut werden, aber das ist da so ähnlich wie bei Weltuntergangspropheten in der Geschichte, auch wenn der Weltuntergang nicht gekommen ist, haben sie ihre Prophezeiung einfach angepasst, dann kommt er halt erst in ein paar Jahren.
Martin Schickel, Sie haben im Vortrag auch gesagt, Sie sind als Historiker ganz schlecht bei Lösungen. Vielleicht haben Sie ein Beispiel aus der Geschichte parat, wo ja in irgendeiner Weise Verschwörungstheorien auch der Wind aus den Segeln genommen worden ist.
Na, das Problem ist, wenn wir in die Geschichte schauen, dann sehen wir halt jede Menge Verschwörungstheorien, die extrem wirkmächtig waren. Dem Antisemitismus wurde der Wind aus den Segeln genommen in Österreich und in Deutschland durch die Niederlage im Zweiten Weltkrieg und das war sehr aufwendig. Deswegen ist das jetzt leider fast ein bisschen pessimistisch. Was ich glaube, was aber notwendig sein wird, ist, und wo man ansetzen kann, ist es bereits in den Schulen so früh wie möglich auf Medien, auf Quellenkompetenz zu setzen, auf Informationskompetenz. Es ist heute vielleicht nicht mehr so wichtig, auswendig zu wissen, wann wurde Karl zum Kaiser gekrönt oder auswendig zu wissen, wann war welche Schlacht, wo, wann hat welcher Herrscher von wann bis wann regiert. Es ist heute vielleicht viel wichtiger zu lernen, wie kann ich Informationen einordnen? Was sind valide Informationen? Was sind faktische Informationen? Was ist ein Fakt überhaupt? Das möglichst früh zu lernen ist da, glaube ich, notwendig. So kann man ihnen ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen. Und wenn wir jetzt an die aktuelle Situation, auf die aktuelle Situation blicken, warte ich halt immer noch auf eine wirklich breite Informationskampagne zu Impfungen. Es ist ja nicht so, dass, ich glaube, wir sind derzeit bei einer Impfquote von 60%, dass 40% der Bevölkerung radikale Verschwörungstheoriegläubige sind, sondern das ist vielleicht nur ein kleiner Teil. Und gerade diesen großen Teil, den kann man durch Informationen noch erreichen, die kann man noch informieren, da kann man Ängste nehmen, Ängste aufgreifen. Andererseits, wenn wir in die Geschichte blicken, Impfgegnern den stärksten Wind aus den Segeln genommen wurde, auch durch Gesetze. Also vielleicht wird das dann auch irgendwann notwendig sein, um vielleicht noch den letzten Teil zu erwischen mit zumindest teilweisen Impfpflichten. Aber das wird in Österreich wohl nicht passieren.
Sagt der Historiker Martin Tschickerl von der Universität im Saarland in einem Gespräch, das im Anschluss an seinen Vortrag im Zeitgeschichte-Museum Ebensee geführt worden ist. Der dieswöchige Vortrag in dieser Reihe mit der Philosophin Caroline Heinrich musste übrigens schon zum zweiten Mal abgesagt werden. Ein Telefoninterview mit ihr, aufgenommen im Vorjahr, gibt es im Widerhall-Archiv nachzuhören. Im Anschluss an den Vortrag hat es Wortmeldungen aus dem Publikum gegeben. Ein Thema dabei war der Zusammenhang von Verschwörungstheorien mit einer gefühlten Zunahme der Wissenschaftsskepsis. Eine Diskussion, die mich auch zu eigenen Überlegungen geführt hat. Daher an dieser Stelle also jetzt ein Kommentar von mir zum Thema Verschwörungstheorien, Wissenschaftsskepsis, Gesellschaftsspaltung und Gesprächskultur. Noch einmal betont sei hier, dass es sich dabei um eine persönliche Meinung handelt, ein Kommentar eben. Um ein Gespräch oder eine Diskussion zu führen, wo beide Seiten tatsächlich interessiert sind, daraus einen Zugewinn an Erkenntnis zu lukrieren, braucht es eine gemeinsame Gesprächsbasis. Fehlt diese, braucht man das Gespräch eigentlich gar nicht zu beginnen. In diesem Sinn ist das Schwingen der Wissenschaftskeule gegenüber Verschwörungsaffinen möglicherweise nicht sinnvoll und kann meiner Meinung nach sogar kontraproduktiv sein. Ich meine hier nicht wissenschaftliche Einzelergebnisse, die im Konkreten Falschbehauptungen durchaus entkräften können, sondern die wissenschaftliche Methode, wissenschaftliche Denkweise, generell das wissenschaftliche Weltbild. Dieses gegen Verschwörungstheorien in Stellung zu bringen, kann meiner Meinung nach sein, wie Wasser auf bereits heiß laufende Mühlen zu gießen. Warum? Kleinster gemeinsamer Nenner der oft sehr unterschiedlichen Verschwörungstheorien ist ja oft gerade die gemeinsame Ablehnung der universitären und als vorherrschend verstandenen Wissensproduktion. Die Ablehnung von Wissenschaft wird so im Selbstverständnis als Auflehnung gegen Herrschaftsstrukturen verstanden. Wenn also Menschen sich in Opposition zu einem als gesteuerten und verantwortungslos empfundenen Wissensbetrieb sehen, macht es überhaupt keinen Sinn, dessen Existenz als Gegenargument anzuführen. Es bestätigt dann ja nur die Weltsicht, dass dieser herrschende Wissensapparat rücksichtslos über alles drüber fährt. Und Wissenschaft für sich genommen ist ja auch verantwortungslos. Sie ist ein ausgeklügeltes System, um nachvollziehbare und wiederholbare Ergebnisse zu unterschiedlichen Fragestellungen zu liefern. Und diese Ergebnisse können zum Wohle der Menschen oder auch zum Gegenteil davon führen. Zum lebensrettenden Medikament genauso wie zur Atombombe. Die Entscheidung, was mit wissenschaftlichen Ergebnissen passiert und mit welchen Zielsetzungen Forschung in Auftrag gegeben wird, liegt ja üblicherweise außerhalb der wissenschaftlichen Sphäre, etwa in der politischen oder wirtschaftlichen. Genau diese Verantwortungslosigkeit macht die Wissenschaft für Verschwörungsaffine suspekt und sie wird damit Teil oder Komplize der Verschwörung. Natürlich können gegen Verschwörungstheorien gesicherte Fakten ins Treffen geführt werden, aber dem Bedürfnis nach Verschwörungstheorien kann damit nicht beigekommen werden. Denn es ist ein emotionales Bedürfnis. Ich denke, es ist ein Bedürfnis nach Halt und nach Bezugnahme. Ein Bedürfnis nach persönlicher Entfaltung steckt ebenfalls darin. So gesehen haben Verschwörungstheorien vielleicht mehr mit der psychischen Situation der sie vertretenden Personen zu tun, als mit den realen Bedrohungen in deren Umfeld. Sie sind zwar ein gesellschaftlich bedingtes, aber im Kern psychologisches Phänomen, das in seiner extremsten Ausformung auch manische Züge erreichen kann. Aber das Bedürfnis nach Halt und Bezugnahme im Glauben an etwas Größeres ist ein zutiefst menschliches und auch Berechtigtes. Und dieses Große nenne ich hier einmal die große Erzählung. Die Wissenschaft für sich ist ja auch keine große Erzählung, die uns hilft in unserer Bedürftigkeit nach Halt in einer für uns letztlich unverständlichen Welt. Übliche Verschwörungstheorien liefern zwar im Normalfall auch keine Antworten bezüglich dem Sinn unseres Daseins, aber sie generieren zumindest scheinbar unkonventionelle und einfache Antworten auf komplexe Zusammenhänge und unüberschaubare Mechanismen. Sie bieten, wieder scheinbar, ein Bindeglied an zwischen verstörender Welt und rätselndem Individuum. Haltgebende Erklärungen und Antworten zu offerieren, das haben die bereits existierenden großen Erzählungen wie Religionen und politische Ideologien wesentlich besser und nachhaltiger geschafft als Verschwörungstheorien. Aber diese Erzählungen sind, zumindest in der westlichen Hemisphäre, im Schwinden, was sicher auch ein Grund für das vermehrte Aufpoppen von abstrusen Gedankengebäuden wie QAnon ist. Hier füllen Verschwörungstheorien das Vakuum, das durch den Bedeutungsverlust etablierter Wertesysteme entsteht. Wenn wir aber nicht mehr an die Mythen und Märchen unserer Religionen glauben wollen, wenn wir uns nicht von politischen Ideologien einengen und drangsalieren lassen wollen und uns im Extremfall nicht von totalitären Regimen versklaven lassen wollen, dann braucht es eine neue, große Erzählung. Eine, die vernunftbasiert das gerechte Zusammenleben und nachhaltige Überleben organisiert und einen ethischen Wertekontext anbietet. Zur Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit muss sich da die Klimatauglichkeit gesellen. Der gemeinsame Versuch, eine Klimakatastrophe abzuwenden, kann der Leitfaden einer solchen Erzählung werden. Die Förderung, Stärkung und Weiterentwicklung des demokratischen Prinzips muss zur Meisterdisziplin dabei werden. Eine große Erzählung, die konservative und progressive Positionen als sich gegenseitig inspirierende Pole betrachtet und die die Versöhnung der Geschlechter, der Ethnien und der Umwelt vereint. Eine Erzählung, die unsere Demokratien vor Kommerzialismus und Kapitalismus schützt und die sie auch mit den nötigen ökonomischen Mitteln ausstattet, um im Sinne des Gemeinwohls gestalten zu können. Und die penibel darauf achtet, dass sie nicht wieder selbst zum Menschen- und weltfressenden Ungeheuer wird. Dass sich ethische Werte nicht in unhinterfragte Dogmen verwandeln und die humanitären Grundintentionen sich nicht in ihr Gegenteil pervertieren, so wie es schon in anderen Erzählungen passiert ist, siehe Stalinismus im Kommunismus, siehe Inquisition im Christentum. Nur zwei von furchtbar vielen Beispielen. Daher braucht es auch Regulative für ständige Kritik und Erneuerungsmöglichkeiten. An einer solchen neuen, großen Erzählung würden kindische Verschwörungstheorien abperlen, noch bevor sie digital beschleunigt und vergrößert unsere fragilen Demokratien gefährden können oder, wie schon in der Vergangenheit, unendliches Leid verursachen, wie etwa durch den Antisemitismus. An dieser neuen, großen Erzählung soll meiner Meinung nach also gebaut werden. Und das mit wissenschaftlichen Mitteln. Dann können wir auch wieder über die Querdenker und QAnon-Schamanen, die sich dann hoffentlich in ihre winzigen Nischen zurückgezogen haben, schmunzeln. Mein Vorschlag bezüglich Gesprächskultur ist also, das Gespräch ein oder zwei Stufen über dem derzeitigen Niveau anzusetzen. Dann finden wir vielleicht mehr Gemeinsamkeiten, als wir es gedacht hätten. Das war der Widerhall zum Thema Verschwörungstheorien mit einem recht lang geratenen Kommentar vom Moderator. Zum Schluss, wie immer, nachzuhören und herunterzuladen auf freiesradio.at. Fürs Interesse bedankt sich Jörg Stöger.
Sie hörten den Widerhall. Jeden Dienstag um 18 Uhr. Die Wiederholung jeweils Mittwoch um 10 und Donnerstag um 17 Uhr.